Ich gehe zum Arbeiten, weil hier, jetzt dürfen wir nur zum Mitnehmen machen. Und machen wir, weil da muss man auch ein bisschen leben. Das ist eine scheiße Zeit.
Eigentlich ist mein kompletter Plan, mit wann fange ich mein Studium an, in Frage gestellt.
Es war alles so unklar und auch irgendwie so furchteinflößend. Und da habe ich mir eben gedacht, okay, jetzt, ich brauche eigentlich gar nicht wieder aufsperren. Ich kann den Schlüssel gleich im Kino lassen. Das war's jetzt irgendwie.
Hallo, das ist die dritte Folge des Podcasts Plötzlich Pandemie. Geschichten von Menschen, die in der Corona-Krise umdenken müssen. Ich bin Berit Diesekemper. Geschäfte verkaufen nur noch online, Restaurants kochen nur noch zum Mitnehmen und Freunde begrüßen wir nur noch mit den Füßen. Wir werden gerade alle zu ziemlichen Innovationsleistungen gezwungen und müssen uns überlegen, wie wir irgendwie weitermachen können. In dieser Folge geht es um Menschen, deren Existenz bedroht ist. Sie alle müssen jetzt darüber nachdenken, was sie eigentlich wirklich wollen. Wir haben sie gefragt, wie sie mit dieser Ungewissheit umgehen. Was ist für sie wichtig und vor allem, wie geht es weiter? Antonio Guidi musste sein Restaurant schließen. Bei ihm gibt es jetzt nur noch Essen zum Mitnehmen. Das ist eine ziemlich harte Umstellung, weil er jetzt genau das verloren hat, was ihm immer am allerwichtigsten war: seine Gäste. Und bisher hatte Antonio auch immer einen Plan B, wie es für ihn nach dem Restaurant weitergehen soll. Aber auch das ist jetzt in Gefahr. Unserem Reporter Leopold Zag hat Antonio erzählt, warum.
Oh, Jesu Christ!
Nicht beten.
Das ist Antonio, mein Schwiegervater. Der flucht so, weil er gerade in eine Rührmaschine gelangt hat.
Wo ist der Mehl? Das ist Zucker. Habe ich dir gesagt? Anna ist hier.
Ich stehe bei ihm zu Hause in der Küche. In der linken Hand halte ich Mehl, in der rechten Hand das Mikrofon. Denn heute gibt es...
Nudeln. Machen wir Nudeln. Tagliatelle oder was meine Frau wünscht sich.
Fehlt nur noch Basilikum und dann kann es losgehen.
Basilikum dabei. Komm in cucina, non è fuori.
Come messo?
Ah, io so cieco. Mi sembrano gli occhiali. Nice.
Was hast du gesagt?
Ich brauche Brille, ich habe nicht gesehen. Ich sehe ja.
Er kocht selten zu Hause, denn eigentlich tut er das in seinem Restaurant. In der Osteria da Antonio in München seit 26 Jahren. So wie alle muss auch er wegen der Corona-Pandemie sein Lokal schließen, einen Lieferservice einrichten.
Ich gehe zum Arbeiten, weil hier, jetzt dürfen wir nur zum Mitnehmen machen. Und machen wir, weil da muss man auch ein bisschen leben. Das ist eine scheiße Zeit.
Er geht nicht gerne arbeiten in diesen Tagen. Ihm fehlt das Restaurant, die Kunden, seine Stammgäste. Und er hat Angst um seine Gesundheit. Er ist zwar erst 52, aber er ist vorerkrankt. Gerne würde er zu Hause sein und warten, bis alles vorbei ist.
Weißt du, in der Zeit von Corona muss man die Nudeln selber machen.
Wie oft machst du Nudeln selber?
Jeden Tag. Bei dem Lokal machen wir, wir haben also eine, unsere Spezialität, das sind ausgemachte Nudeln. Aber gefüllt. Und diese mache ich jeden Tag.
Nudeln selbst machen? Das hat für ihn auch etwas Beruhigendes, eine Routine.
Also die Nudeln zu machen, habe ich gelernt bei meiner Mutter. Bei niemand anderem. Sie hat ihr Leben immer Nudeln gemacht. Und ich als Kind, wie bei uns, wir haben nicht so viel Geld gehabt, weißt du?
Und dann habt ihr die Nudeln selber gemacht?
Das erste Mal, wo ich Spaghetti gegessen habe, war ich 11. 11 Jahre alt.
Jetzt macht er Nudeln zu Hause, aber seine Küche ist es nicht.
Ich bin daheim und da kocht meine Frau. Was passiert jetzt?
Ich weiß nicht, du musst wieder hier anmachen.
Ja.
Ich erkläre jetzt gerade dem Koch, wie er den Herd anmachen soll.
Scheiße.
In der Küche steht Antonio schon sein ganzes Leben. Um Koch zu werden, ist er schon als Jugendlicher aus seinem Dorf in Süditalien weggegangen.
Wo kommt Tagliatelle her?
Aus Bologna.
Hast du gearbeitet in Bologna, gell?
Ja, 2 Jahre habe ich. 2 Jahre
gelebt. Hast du da gearbeitet?
Was willst du? Von Hotel?
Ja?
Nein, Hotel. Hotel Baglioni.
Gibt es das noch?
Ja, ja. 5 Sterne. Aber ich war jung.
Wie alt warst du?
18. Ich habe am 14 Jahre alt habe ich angefangen. Ich war mit 14,5 war ich in Rom in einem Restaurant.
Hast du da gelebt, wenn du 14 warst? Hast du da alleine gewohnt?
Alleine gewohnt. Habe ich alles alleine mit. Habe mir eine Wohnung, na, zuerst ein Hotel, also wo ich gearbeitet habe. Und dann habe ich mir eine kleine Wohnung gemietet mit einer alten Frau. Und diese alte Frau hat mir alles geholfen. War so nett.
Aus Süditalien über Rom und Bologna kam Antonio 1988 nach Deutschland. Als junger Mann mit dem Traum vom eigenen Restaurant.
Wie lange gibt es das Lokal schon?
Seit 25 Jahre. Na, 26 Jahre, nicht? 2. Januar 94. Ich war jung.
Wie alt warst du?
26. Habe ich die unterschriebene den Vertrag von diesem Lokal am Tag von meinem Geburtstag, 11. November.
Jetzt hast du nächstes Jahr das Restaurant genauso lange, wie du lebst, ohne das Restaurant.
Ja, jetzt ist der 11.
26 Jahre hat er die Osteria da Antonio fast jeden Tag aufgesperrt, jeden Tag für die Menschen gekocht. All das geht jetzt nicht mehr, wegen Corona.
Ist nicht schön, aber trotzdem für unsere Stammkunde, wo bestellen, freue ich mich auch, weil es ist auch schön, wenn wir auch etwas tun für die Leute. Und da muss ich schon sagen, die Leute sind dankbar. Ich bin 50 jetzt, also 52. Schau aus wie eine 49, aber. Aber weißt du, jetzt arbeite ich das ganze Leben nur für meine Rente zu erreichen. So für meine nicht mehr Arbeit und Ruhe, weißt du. Und dann kommt dann scheiß Corona.
Doch es ist mehr als nur das Geld, das ihm Sorge bereitet.
Gehst du gerne zur Arbeit im Moment?
Nee. Überhaupt nicht.
Warum?
Ja, weil es hast so fast keine Ehre so an der Arbeit, Ehre so. Du kochst, du verpackst und schickst.
Was fehlt dir am meisten im Restaurant?
Der Kontakt mit den Kunden. Weil es sind, muss ich schon sagen, nach 26 Jahren habe ich viele Stammgäste. Und da ist entstanden fast eine Freundschaft. Und das fehlt mir wahnsinnig. Weißt du, wenn ich arbeite, ich koche und so und danach gehe ich immer an den Tisch. Und da habe ich immer mit Kontakt mit meinen Gästen so, weil da habe ich richtig Spaß.
Spaß hat Antonio jetzt nur noch selten bei der Arbeit, auch weil niemand mehr da ist, mit dem er Spaß haben kann.
Abgesehen von dem Lokal, wir haben noch 2 Schulen, wo wir kochen, Mensa. Wir kochen in 2 Gymnasium und da habe ich 3, 6 fast 10 Leute in Kurzarbeit geschickt. Und das ist nicht schön. Ist nicht schön für die Leute. Weil wir sind eine Familie. Wir kennen alles. Mein Koch, ein Koch. In einer Schule ist mein Bruder und eine Schwägerin da drin. Wegen des sind wir so lang zusammen mit den Leuten.
Hast du Angst um dich selber?
Ja, ein bisschen schon, weil ich habe vor 8 Jahren habe ich Krebs gehabt. Bin ich rausgekommen von diesem Problem, aber weißt du, wenn sie sagen, die Leute sind gefährdet, die wurden früher schon etwas gehabt. Also ich habe angerufen an meinen Arzt, hat gesagt, muss ich keine Angst haben. Aber bei mir ist ein bisschen trotzdem Ärzte sagen, hast du keine Angst, aber du bist mein Leben und nicht der Arzt. Mhm. Und bei mir ist von damals, von der Krebs, ist ein bisschen die Lunge ein bisschen weggeschnitten. Und wegen dieser, jetzt habe ich eine 90% Lunge, so Funktion, mhm, in normalen Zustand. Und dann, wenn so die Corona kommt, habe ich schon 10% weniger als die anderen, wo fangen an mit 100.
Eigentlich hatte Antonio einen anderen Plan.
Wie lange willst du noch machen?
Wenn er mir geht, dann noch 5 Jahre, aber meine Frau, sie will arbeiten. Aber 5, 6 Jahre und dann nicht aufhören, und dann will ich mir eine kleine Feinkost aufmachen, selber gemachte Nudeln verkaufen. Nicht Feinkost, ein Bistro. Wo nur Mittag, nicht mehr so viel.
Das rückt nun in weite Ferne.
Die Lokal gehört mir ein bisschen zur Seite, habe ich ein bisschen Geld zur Seite. Meine Töchter, sie muss lernen, dauert länger und ich muss länger arbeiten, weil kostet mir auch Geld. Und ich werde meine Töchter immer unterstützen.
Das ist der Grund, weshalb er noch rausgeht. Seine Töchter an der Uni, seine Frau, die sich Sorgen macht, sein Bruder Mario in Kurzarbeit. Und Nudeln machen. Das braucht er.
Ja, jetzt probieren wir die Soße. Salz. Okay, jetzt die Nudel ist fertig.
In unserer nächsten Geschichte geht es um Annika Reismann. Sie ist noch ganz am Anfang ihrer Karriere. Sie will auf eine Schauspielschule, aber jetzt fällt die Aufnahmeprüfung aus und wie es weitergehen soll, weiß sie auch nicht. Unsere Autorin Maria Mercedes-Hering hat sie erzählt, was diese große Unsicherheit mit ihr macht.
Eigentlich ist mein kompletter Plan, mit wann fange ich mein Studium an, in Frage gestellt.
Annika möchte Schauspielerin werden. Musicals sind ihre große Leidenschaft. Deshalb will sie im Herbst auf eine Schauspielschule gehen und Musiktheater studieren. Doch das alles ist in Gefahr, weil Corona dazwischen gekommen ist.
Und wie es jetzt weitergeht, nachdem die Studienvorbereitung aufhört, weiß ich leider auch nicht, was ein ziemlich blödes Gefühl ist, so von Unsicherheit.
Annika Reismann hat einen Plan. Sie will Schauspielerin werden. Genauer gesagt, Musical-Darstellerin. Und sie weiß auch schon ganz genau, wie sie das schaffen will. Der erste Schritt, eine studienvorbereitende Ausbildung, kurz SVA. Wer in eine Schauspielschule möchte, so wie Annika, lernt in der SVA die wichtigsten Grundlagen. Singen, Tanzen, Schauspiel. Wenn sie das alles richtig gut beherrscht, könnte das ein Vorteil bei den Aufnahmeprüfungen an den Schauspielschulen sein. Also hat Annika im August 2019 mit einer SVA in Berlin begonnen. Fast ein Jahr lang, bis Juni 2020, soll die Vorbereitung dort gehen, bis sie bereit ist für die Aufnahmeprüfung an den Schauspielschulen.
Die hat so unter den Musical-Bewerbern, die gerne an der Universität würden, einen echt guten Ruf, weil eine sehr hohe Prozentzahl der Leute, die da eben die studienvorbereitende Ausbildung machen, an der Uni tatsächlich auch angenommen werden und einen Studienplatz bekommen, weil das an sich gar nicht so einfach ist. Und es ist einfach ein richtig, richtig geiles Programm. Man wird super auch individuell gefördert und auch im Ensemble und so weiter.
Seit August 2019 ist Annika an der Musikschule Paul Hindemith und arbeitet jeden Tag hart daran, ihrem Traum vom Schauspielstudium ein Stück näher zu kommen. Aber dann kommt Corona und die Schule muss schließen, so wie alle Schulen. Und Annika muss sich überlegen, was mache ich jetzt?
Ich bin dann wegen der Krise zurück nach Hause gefahren. Also nach Hause, nach Mönchengladbach, zu meinen Eltern, weil es ja auch hieß, dass der Verkehr eingestellt wird und es eine Ausgangssperre gibt. Und da hat sie dann Bedenken so.
Ein paar ihrer Kurse kann Annika dann auch von zu Hause aus machen, nur eben online. Aber viele Dinge, die sie normalerweise an der Schule lernt, lassen sich nicht so einfach durch Online-Kurse ersetzen. Für Annika ist das richtig bitter. Bis jetzt wusste sie genau, wie sie ihren Traum verwirklichen will. Aber jetzt ist ihr Plan in Gefahr. Aber warum sind die Stunden, die jetzt ausfallen, überhaupt so wichtig für Annika? Um das zu verstehen, müssen wir zurück zu ihren Anfängen als Schauspielerin. Annika will unbedingt Musical-Darstellerin werden. Die SVA ist der erste Schritt auf dem Weg dahin. Wer eine SVA machen will, muss erstmal, genau wie später für eine Schauspielschule, ein Auswahlverfahren überstehen. Allein darauf hat sich Annika ein ganzes Jahr lang vorbereitet. Sie hat bei Theaterprojekten mitgemacht, hat Gesang, Schauspiel und Tanzunterricht genommen. Dann hat sie sich an der Musikschule Paul Hindemith vorgestellt. Wie das ablief, beschreibt sie mir in einer Sprachnachricht.
Also zuerst gab es einen Tanzteil, das heißt also so eine Tanzprüfung. Da geht man dann, glaube ich, zu 25 oder 30 in den Tanzsaal und es wird ein Warm-up gemacht und da sitzt eine Jury an der Seite und die schauen sich dann die Kandidaten an.
Innerhalb von 10 Minuten muss Annika eine Choreografie lernen und dann vortanzen. Dann kommt sie in einen anderen Raum, wo sie mit der Jury alleine ist. Sie singt, tanzt, performt, führt einen Monolog vor und kommt ins Finale, wo sie sich noch einer Jury vorstellen soll.
Ich wurde zum Beispiel gefragt, so, sag mir jetzt sofort einen Grund, warum ich dich nehmen soll. Und dann musste ich mich umdrehen bis 13 und dann bei 3 sozusagen einen Grund nennen, warum ausgerechnet ich jetzt in die SVA gehöre. Und es war ziemlich cool. Und dann wird man angerufen. Bei mir war es etwas spezieller. Ich war nämlich auf die Warteliste gerutscht und musste dadurch noch, ich weiß gar nicht, so 2, 3, 4 Wochen warten, bis ich ein Endergebnis hatte. Und es war positiv.
Was war das für ein Gefühl, diesen wichtigen Schritt zu schaffen? Annika weiß das noch ganz genau. Sie war damals im Zug auf dem Weg zu einer weiteren Aufnahmeprüfung.
Und das war so krass. Also ich glaube, ich bin kreidebleich geworden, weil die Leute im Zug haben so reagiert und denken, ist alles okay mit Ihnen? Es ist so ein Glück einfach gewesen. Ich kann es bis heute eigentlich gar nicht fassen, weil man muss sich vorstellen, man stellt sich einfach irgendwo vor, man kennt die Leute überhaupt nicht. Und ich meine, mit der Kunst ist es ja auch so eine Sache, ne? Man findet da vielleicht 3 Leute, die einen da gut finden und 200 sagen, irgendwie merkwürdig, was du da fabrizierst. Und deswegen, das war für mich wirklich der erste Schritt zu sagen, wow, okay, ich habe eine Chance. Ich habe eine richtig fette Chance. Ich bin nicht eine von denen, die jetzt hier so ein bisschen im Dunkeln rumtümpeln. Und von daher eine krasse Ehre war das für mich. Ich fand das wirklich ganz, ganz genial.
Nach dem vielen Üben für die Auswahl in Berlin geht es für Annika direkt weiter mit einem anstrengenden SVA-Programm. Das nimmt ihren ganzen Tag ein.
Ich sag mal, die einzelnen Unterrichte sind relativ kompakt und kurz. Also ich glaube, es sind so ungefähr 6 Stunden Unterricht am Tag. Allerdings kommen ja auch noch irgendwelche Showprojekte dazu, also Proben. Und was auch ganz wichtig ist, dass man halt selber für sich nochmal alles reflektiert und auch die Unterrichte vor- und nachbereitet. Und so einen Schauspielmonolog zu erarbeiten, erfordert halt am meisten eigene Arbeit und dass man sich eigene Gedanken dazu macht. Und das beansprucht dann doch den Tag immer ziemlich lang. Also so bis 9 Uhr abends geht es bei mir schon weiter.
Obwohl die SVA ziemlich anstrengend ist, freut sich Annika auf jeden Tag und auf jede Unterrichtseinheit. Schließlich soll sie das alles auf die Aufnahmeprüfungen an den Schauspielschulen vorbereiten und sie dem Traum von der Musical-Karriere einen Schritt näher bringen. Nach etwa einem Dreivierteljahr an der SVA geht es dann mit den ersten Aufnahmeprüfungen los. Und Annika ist bereit. Aber dann kommt die Corona-Krise und plötzlich ist alles anders. Mit dem Ausbildungsalltag ist es vorbei. Keine Proben, kein Unterricht. Annika kann sich nur schwer damit abfinden.
Für mich persönlich, ich habe ein bisschen Schwierigkeiten, meinen Alltag zu strukturieren, weil ich mich immer sehr schnell in eine Sache pro Tag verliebe. Das war auch recht spontan und kam ziemlich schockierend, dass es jetzt wirklich einfach mal für Minimum 4, 5 Wochen ausfällt.
Wie an allen anderen Schulen auch, ist an der Musikschule Paul Hindemith kein Unterricht mehr. Annika versucht trotzdem, so gut es eben geht, mit der Vorbereitung auf die Aufnahmeprüfungen weiterzumachen. Tanzklassen in Jazz und Ballett finden online statt. Ansonsten arbeitet Annika alleine. Aber das ist deutlich schwieriger und anstrengender als der Unterricht mit der Klasse in Berlin. Und dann die Hiobsbotschaft. Nicht nur die SVA fällt aus, auch die Schauspielschulen selbst sind dicht. Das bedeutet, keine Aufnahmeprüfungen.
Jetzt eben in der Phase mit Corona wären theoretisch noch 3 gelaufen. Die eine wird jetzt ja über Video nachgeholt und bei anderen, das ist leider wirklich sehr fraglich, ob die überhaupt stattfinden. Mhm. Und eine weitere, die im Herbst stattfinden sollte, fällt meines jetzigen Wissensstandes nach auch komplett ab.
Für Annika hat das weitreichende Folgen.
Eigentlich ist mein kompletter Plan, den ich so hatte, mit wann fange ich mein Studium an, also mein Studium, was ich gerne wirklich machen möchte, der ist, vielleicht in Frage gestellt, erstmal, wann ich das antreten kann, weil ja eben keine Aufnahmeverfahren stattfinden. Mhm. Und wie es jetzt weitergeht, nachdem die Studienvorbereitung aufhört, weiß ich leider auch nicht, was ein ziemlich blödes Gefühl ist, so von Unsicherheit. Im Moment angle ich mich doch ziemlich an dieser Videoaufnahmeprüfung entlang. Da hoffe ich doch, dass es klappt. Weil wenn das klappt, habe ich gar keine Probleme. Dann kann ich weitermachen, wie es mir gefällt. Dann kann ich im September den Studienplatz antreten. Und ansonsten möchte ich mir das eigentlich noch gar nicht vorstellen, wie das wird. Ich habe mir schon überlegt, dann müsste ich vielleicht irgendein Ersatzstudium anfangen, sozusagen, mit dem ich dann meine Zeit vertreibe und auf die nächste Saison von Aufnahmeprüfungen warten.
Trotzdem arbeitet Annika weiter. Sie bereitet sich auch immer noch auf die Aufnahmeprüfungen vor, trotz Corona-Krise und Ausgangsbeschränkungen. Denn es gibt immer noch Hoffnung.
Eine der Unis hat es tatsächlich geschafft, eine Videoaufnahmeprüfung zu organisieren. Und dafür muss ich eben jetzt in den 2 Wochen, die jetzt angebrochen sind, Videos aufnehmen. Also meine Monologstücke und meine Songs, die ich da vorgesungen hätte.
Ganz so wie das normale Aufnahmeverfahren ist das natürlich nicht.
Die Aufnahmeprüfungen leben ja auch davon, dass man sich persönlich kennenlernt und persönlich live und in Farbe vor denkt und spielt. Und von daher finde ich es wirklich experimentell und aber auch super cool, dass die sich darum kümmern, weil das machen nicht alle Universitäten.
Annikas Plan könnte also immer noch aufgehen. Und vielleicht kann sie aus dieser unsicheren Zeit auch etwas für sich herausholen.
Ich bin gerade so ein bisschen wieder in der Selbstfindungsphase, was mich als Künstlerin so angeht. Da gucke ich eben, ja, wer bin ich, was macht mir Spaß? Und ich versuche im Moment möglichst positiv zu bleiben und ziemlich viel Spaß aus der ganzen Geschichte trotzdem noch rauszuholen, auch wenn mich jetzt gerade erstmal niemand sieht. Also ich denke, das Schlimmste, was man jetzt machen kann, ist so im Selbstmitleid versinken und gar nichts mehr tun und sich mit anderen Dingen ablenken. Das bringt auf jeden Fall was und ich bin mir auch sicher, dass es ziemlich viel sogar bringt. Also jetzt vielleicht nicht für jetzt speziell das Stück oder die Rolle, aber für mich und dass ich über mich ins Klare komme, da hilft es mit Sicherheit.
Mittlerweile hat Annika ihr Video aufgenommen.
Aber ich bin mit den Ergebnissen doch schon ziemlich zufrieden, ja. Also hoffentlich wird das was.
Und sie hat es abgeschickt. Wann sie etwas von dieser Schauspielschule hört, weiß sie noch nicht. Aber seit ein paar Tagen ist klar, noch eine weitere Schauspielschule wird ihr Verfahren online durchführen.
Wenn man so will, war die Existenz von Anna Harder schon vor der Corona-Krise bedroht. Sie rettete mit ein paar Freunden das 100-jährige Maxim-Kino und das, obwohl seit Jahren die Programmkinos in München sterben. Sie hat sich getraut. Sie hat das gemacht, was sie schon immer machen wollte. Und es lief gut. Aber dann Auftritt Coronavirus.
Es gibt da so ein Gefühl, das ich nur selten spüre. Aber wenn es da ist, wird es für einen Moment lang zum Schönsten der Welt. Es kommt, wenn ich aus dem Kino gehe und auf der Straße stehe. Einen Moment lang erlebe ich die Welt wie einen Film. Ich schaue mit dem Blick der Kamera auf meine Umwelt. Ich sehe Dinge, die ich vorher nie bemerkt hätte. Ich höre Geräusche, die ich vorher nie gehört hätte. Und ich rieche, was ich vorher nie gerochen hätte. Noch nie habe ich sowas gespürt, wenn ich vorm Fernseher saß. Wer sehen lernen will, da bin ich mir sicher, der muss ins Kino gehen. Aber das wird immer schwieriger. Seit Jahren sterben Kinos. Überall auf der Welt, auch bei mir in München. Schon die Namen der Toten klingen wie Sehnsuchtsorte aus einer verlorenen Zeit. Atlantis, Tivoli, Eldorado. Sie gibt es nicht mehr. Letztes Jahr hat auch das Gabriel Filmtheater geschlossen. Nach 112 Jahren war es vorbei. Und irgendwie ist das ja auch nachvollziehbar. Die Mieten steigen, Besucherzahlen sinken, dafür wachsen die Streaming-Angebote. Warum ins Kino gehen, wenn man auch Netflix schauen kann? Das Kino, es droht zu sterben. Aber es gibt Menschen, die das nicht so einfach hinnehmen wollen, die dagegen ankämpfen und die es seit ein paar Wochen noch sehr viel schwerer haben. Eine von ihnen ist Anna Harder. Und das hier ist ihre Geschichte.
Also ich habe halt schon als Jugendliche dann immer im Garten mit Leinwänden Kino für alle meine Freunde gemacht und meinen Vater gezwungen, einen Beamer zu kaufen und habe immer so Kinder- und Jugendkino organisiert und dann auch gleich bei Filmfestivals mitgearbeitet und einfach viel ins Kino gegangen. Also im Nachhinein war der Weg fast vorgegeben. Ich habe immer so zum Quatsch gesagt, dass ich mal ein Kino aufmachen möchte.
Dass sie das dann tatsächlich irgendwann macht, überrascht sie wohl auch selbst ein bisschen. Andererseits ist das irgendwie auch der nächste logische Schritt. Anne lebt Kino, liebt Kino. Kino, das ist für Anne ein Ereignis.
Also ich finde Kino eigentlich kaum vergleichbar mit Streamen, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Weil Kino ist was, wo ich mir bewusst was aussuche im Normalfall, wo ich bewusst hingehe, wo ich mich vielleicht bewusst dazu verabrede, wo ich in Gesellschaft einen Film in einer hoffentlich besseren Technik als zu Hause anschaue. Das ist so ein gesellschaftliches, kulturelles Ereignis. Das ist, finde ich, schon immer was ganz anderes als Streamen. Man geht dahin, unterhält sich vielleicht mit dem oder derjenigen an der Kasse, kauft sich ein Getränk, was man sonst nicht gehabt hätte, oder ein Popcorn oder was immer man halt möchte. Und dann schaut man sich diesen Film ganz bewusst an, in einem großen, dunklen Raum mit anderen Leuten. Da neigt man, glaube ich, weniger dazu. Also ich zum Beispiel, wenn ich mir zu Hause einen Film anschaue, was ich echt selten mache, ich fange dann immer an, nebenbei Geschirr zu spülen oder denke mir, jetzt müsste ich doch mal wieder aufs Klo oder hole mir ein neues Bier oder so. Das macht man im Kino, finde ich, alles nicht, weil man viel fokussierter ist und irgendwie auch bewusster, finde ich.
Vor ein paar Jahren erfährt Anne dann, dass in München mal wieder ein Traditionskino vor dem Haus steht. Das Maxim, 1912 in den Räumen eines alten Kaufhauses eröffnet. Hier werden noch Filme auf Film gezeigt mit einem Projektor aus den 50ern. Selbst die Stühle stammen noch aus dieser Zeit. Manchmal gibt es Vorstellungen mit nur einem einzigen Gast. Doch dann kommt die Mieterhöhung. Der Betreiber kann sich das nicht leisten. Das Kino muss schließen. Und Anne reagiert.
Ich habe direkt neben dem Maxim-Kino gewohnt, also zwei Straßen weiter, und habe dann eben mitbekommen, dass es schließen musste und habe dann Freunde angemeldet und halt mehr so, also tatsächlich erstmal so gesagt, hey, sollen wir es nicht übernehmen? Aber habe irgendwie gar nicht damit gerechnet, dass das wirklich klappen könnte. Und dann kam aber so ein ganz, ganz euphorisches Ja klar zurück. Und dann haben wir das übernommen.
Ganz so einfach war es dann aber natürlich nicht.
Also unsere Innenarchitektin ist ja da reingekommen, als wir das so eines der ersten Male besichtigt haben. Und wir waren alle eher so ein bisschen so, oh, ein bisschen so deprimiert. Ach du Scheiße, was müssen wir jetzt alles machen und so. Und sie ist dann gerade rausgegangen, eine Perle seit den 60er Jahren, nichts mehr verändert, wenn überhaupt mal Staub gesaugt worden ist. Und das war dann irgendwie so ein bisschen das geflügelte Wort bei uns, seit den 60er Jahren nicht mehr Staub gesaugt.
Staubsaugen allein hat dann aber doch nicht ausgereicht, erzählt mir Anne, als wir vor ein paar Wochen miteinander telefonieren.
In was für einem Zustand war das denn, als ihr das dann übernommen habt?
Desaströs, ehrlich gesagt. Also da war keine Lüftung drin, keine Heizung. Also im Prinzip ist das ganze Ding quasi entkernt.
Ihr habt das ja auch irre schnell gemacht, oder? Wenn ich das recht erinnere.
Wir haben das sau schnell gemacht, ja. Also innerhalb von 2 Monaten.
Wahnsinn. Wie schafft man das denn so schnell?
Das war eigentlich nicht zu schaffen. Das war die Hölle. Aber wir mussten so schnell aufmachen, weil wir hatten halt ein bestimmtes Budget und wenn dann nicht irgendwann Geld reingekommen wäre, dann hätten wir es nicht fertig bekommen. Deswegen, also ein Freund von uns hat sich 2 Wochen Urlaub genommen und hat auf dem Bau mitgeschuftet für uns. Also so ging das halt. Und wir kamen auch echt alle am Zahnfleisch daher und waren echt fertig. Also ich glaube, ich stand halt jeden Tag um 7 auf der Baustelle und saß dann bis 1 Uhr nachts noch am Rechner und habe irgendwelchen Quatsch gemacht da.
Nach monatelangem Schuften ist es dann endlich soweit. Im Oktober 2016 macht das Maxim wieder auf. Jetzt als neues Maxim.
Und dann haben wir noch eine Party gemacht und bei der Party war so bombenvoll und wir hatten den ganzen Keller voll, jedes Viertelchen mit Bierkästen voll und trotzdem mit Holz und glaube ich mal jetzt ist Bier ausgegangen und wir mussten zur Tankstelle fahren, also das war super.
Und nicht nur die Eröffnung läuft gut. Das neue Maxim etabliert sich nämlich zum Nachbarschaftstreff. Es gibt eben doch noch Menschen, die gerne ins Kino gehen wollen, statt nur auf der Couch zu hängen. Man muss sie nur in ihrer Lebenswelt abholen. Deshalb haben sich Anne und ihre Freunde etwas einfallen lassen.
Wir sprechen junge Eltern an mit ganz kleinen Kindern, denen vielleicht zu Hause mal die Decke auf den Kopf fällt, die dann eben ihr Baby mitbringen können in den Film, den wir extra aussuchen, der also möglichst ruhig ist, den wir bei gedimmtem Licht zeigen und bei geringer Lautstärke und wir haben 2 Wickeltische.
Und wie wird das angenommen mit diesem Babykino?
Das wird zum Teil so gut angenommen, dass wir es in 2 Sälen parallel machen müssen. Und für uns ist das auch schön, wenn wir wissen, da sind total viele Babys, der erste Kinobesuch war immer bei uns.
Es läuft also gut bei Anne, in ihrem Leben, in ihrem Kino. Doch dann kommt Corona.
Die ersten zwei Wochen waren echt furchtbar. Also die Woche vor der Schließung und die Woche nach der Schließung, weil ich irgendwie so überhaupt nicht wusste, wie es weitergeht. Und irgendwie, es war alles so unklar und auch irgendwie so furchteinflößend. Und da habe ich mir eben gedacht, okay, jetzt... Ich brauche eigentlich gar nicht wieder aufsperren, ich kann den Schlüssel gleich im Kino lassen, das war's jetzt irgendwie.
Gerade eben noch hat Anne ihren Traum vom eigenen Kino gelebt, das Maxim gerettet, dem Kinosterben getrotzt und gezeigt, das Kino hat eine Zukunft. Doch jetzt ist plötzlich auch sie bedroht. Kinos sterben schleichend und Corona beschleunigt das. Derzeit machen die deutschen Kinos 17 Millionen Euro Verlust pro Woche. Einige von ihnen werden das nicht überleben. Anne sagt, dass sie selbst den Sommer wohl noch überstehen könnten. Wie es dann aber weitergeht, wann sie wieder öffnen und ob dann überhaupt jemand kommt, all das weiß sie nicht.
Ich finde es irgendwie anstrengend, weil es halt so ungewiss alles ist.
Ja.
Also man weiß ja irgendwie überhaupt nicht, wo man in einem Jahr ist, weder gesundheitlich noch wirtschaftlich. Und ich denke, dass es so den meisten Leuten geht.
Wie verlief denn die Woche vor der Schließung?
Also ich habe ungefähr alle 3 Minuten die Süddeutsche Zeitung, die Website aktualisiert, um zu gucken, ob es irgendwas Neues gibt in Bezug auf die Kinoschließungen. Ansonsten haben wir, glaube ich, jeden Abend 2 Stunden lang diskutiert, wie wir weitermachen und geguckt, dass unsere Mitarbeiterinnen irgendwie einen sicheren Arbeitsplatz haben, haben versucht, die Gäste zu, ja, ich sag mal, beruhigen, also haben halt ja, Hygienemaßnahmen noch verschärft und weniger Sitzplätze verkauft, als wir eigentlich hätten, wobei es eh nicht viele Leute gekommen sind. Genau, und dann haben wir halt im Prinzip darauf gewartet, dass wir schließen müssen.
Erinnerst du dich noch an den Moment, als du erfahren hast, dass ihr schließen müsst?
Ja, also nachdem wir da alle darauf gewartet haben, waren wir dann ehrlich gesagt ganz erleichtert, dass jetzt mal irgendwie Klarheit herrscht, weil wir die Woche davor irgendwie immer nur mit 24 Stunden geplant haben und dann war irgendwann mal klar, okay, jetzt wissen wir es einfach mal.
Was habt ihr dann so gemacht? Wie habt ihr die Tage gestaltet?
Du fragst so genaue Sachen. Ich habe keine Ahnung, wir haben halt gearbeitet. Also ja. Wir haben halt irgendwie versucht, die Sachen abzuarbeiten, die wir machen müssen. Das ist wahrscheinlich wie bei so einer Beerdigung. Du bist halt voll auch beschäftigt, irgendwie was zu organisieren.
Gab es da irgendwie so einen Tiefpunkt?
Das war wahrscheinlich eher so eine Tiefwoche. Also ohne Unterstützung war für uns klar, dass es schwierig sein wird, wieder aufzumachen oder dass es wahrscheinlich überhaupt nicht klappen könnte.
Ein wochenlanger Tiefpunkt. Es herrscht die totale Ungewissheit. War's das jetzt? Doch dann der Lichtblick. In Bayern gibt es Soforthilfen für kleine Kinos.
Als klar war, dass die Soforthilfen gibt, da habe ich mir dann gedacht, okay, das wird schon alles irgendwie werden. Wenn es jetzt nicht ein Jahr dauert, kriegen wir das irgendwie gebacken.
Wann die Hilfen allerdings kommen und wie lange sie reichen, das ist ungewiss. Wirklich Hoffnung macht Anne daher eine andere Sache.
Und uns schlägt schon auch eine große Welle der Solidarität entgegen. Also wir kriegen total viele nette Mails und haben auch jetzt 3 verschiedene Arten kommuniziert, wie man uns helfen kann und kriegen da, finde ich, auch ganz gut Zuspruch. Und denke jetzt schon, dass wir das jetzt irgendwie stemmen können und bin jetzt eigentlich wieder recht zuversichtlich.
Und was für konkrete 3 Möglichkeiten sind das, wie man euch unterstützen kann?
Also wir haben zum einen Online-Gutscheine, die man bei uns einfach auf der Website online kaufen kann, die uns halt helfen, um liquide zu bleiben, die man dann einfach einlösen kann, wenn wir wieder offen haben. Dann verkaufen wir gerade Sesselpatenschaften. Also das ist im Prinzip eine symbolische Sache. Also man kann sich einen Sessel bei uns aussuchen im Saal. Und zahlt da eine Summe für und wir machen dann eben eine Plakette drauf, zum Beispiel mit dem Namen. Da haben wir jetzt schon ein paar verkauft und dann haben wir sogar noch eine Crowdfunding-Aktion, eine kleine, gemacht bei Start Next. Und das ist auch echt schon ganz gut angelaufen bislang. Ich habe das Gefühl, dass die Leute jetzt schon sehr solidarisch reagieren und auch zusammenrücken und denen auch klar wird oder geworden ist, vielleicht auch schon davor, dass man eben nicht nur mit Amazon, also man kann wahrscheinlich auch nur mit Amazon überleben, aber netter ist es wahrscheinlich, wenn man auch kleinere Läden hat. Also ich glaube, die Leute versuchen schon, ihr Geld jetzt gerade bewusst auszugeben, habe ich das Gefühl.
Glaubst du denn jetzt, wo die Leute dann eben Ausgangsbeschränkungen und Corona-bedingt ewig lang drin hocken. Werden Sie merken, was Ihnen am Kino fehlt?
Ich hoffe es. Ich kann es aber tatsächlich überhaupt nicht einschätzen.
Natürlich hofft Anne, dass die Leute bald wiederkommen, dass endlich wieder Menschen im Kino sind und dass das Kino die Menschen bewegt. Darauf freut sich Anne am meisten.
Leute im Kino, die Filme schauen. Ganz einfach. Also das ist einfach das Schöne dran, dass die Leute kommen und sich einen Film aussuchen, eine schöne Geschichte sehen und anders aus dem Kino rauskommen, als sie reingegangen sind.
Das war Plötzlich Pandemie, der Podcast der 58K der Deutschen Journalistenschule. Reporterinnen dieser Folge waren Leopold Zag, Maria Mercedes Hering und Jonas Lages. Coaching Reinhard Röde und Constanze Radnoti. Produktion Viktor Werisch. Die Musik kommt von Epidemic Sound. Vielen Dank für die Zusammenarbeit. Alle Folgen von Plötzlich Pandemie findet ihr bei Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts oder wo auch immer ihr eure Podcasts hört.